Blabla. Tea Time ohne Filter mit Jesse und Terry.
Hello, 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 Terry.
Hello, Jesse.
Sind wir wieder da? Huh?
Welcome back zu Folge 3.
Ja, und dein liebstes Thema.
Ja, vielleicht kannst du es kurz sagen.
Menstruation.
Als wir eben kurz drüber gesprochen haben, um was es heute geht, habe ich zu ihr gesagt, als du das gerade so gesungen hast, du musst es jetzt auch so wieder einsingen. Genau, Menstruation in the house, würde ich sagen.
Ja, ja, das ist ja dein Steckenpferd, da kennst du dich ja sehr gut aus.
Würde ich schon behaupten. Also dafür, dass ich eigentlich keinen medizinischen Background habe. Ich habe mich einfach über die Jahre damit so viel befasst, aus diversen Gründen, kann ich ja gleich was dazu sagen. Ja. Aber bevor wir voll in the Thema eindiven, haben wir
unser Tee klären.
Genau, und wir haben jetzt gesagt, das fand ich eine gute Idee von dir, wir haben jetzt gesagt, wir stellen den Tee nicht einfach nur vor, sondern die Jessie hat heute quasi den Tee gemacht, ohne dass ich wusste oder weiß, ich weiß auch immer noch nicht, welche Sorte, und ich dürfte es jetzt
Taste testen und erraten, was es ist.
Und ich bin da drin, ich kann es jetzt schon mal sagen, in so Taste-Sachen super schlecht. Also ich bin so jemand, wenn du mir ein grünes Gummibärchen gibst, was angeblich Erdbeer ist, dann ist das für mich aber kein Erdbeer, weil es grün ist. Genau, weil ich bin da, bei mir isst da das Auge extrem mit. Ich versuche aber mal und guck mal, ob ich irgendwas schmecke. Moment.
Kannst du die Augen mal zumachen? Rieche mal dran. Schmeckt der dir denn?
Ja, das ist auf jeden Fall was mit Kamille, oder?
Ja.
Und das ist so ein Standardding, was ich ausnahmsweise
voll
mal kenne.
Voll gut.
Aber ist es auch normaler Kamillentee einfach? Oder?
Nee, da ist noch was dazu.
Oh, da bin ich also schon dabei. Raus. Warte. Boah. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, kannst du mir denn einen Tipp geben, ohne es direkt zu verraten?
es geht in die Richtung, wenn man Bauchschmerzen hat. Was man immer gerne trinkt.
Ah, Kamille Fenchel.
Jawohl.
Okay, da.
Ich hätte
jetzt
nicht gedacht,
dass
der so gut schmeckt, gell? Also ich meine, ich trinke ja gefühlt jeden Kräutertee und so, ne? Aber als ich den jetzt gebrüht habe, dachte ich schon so, oh, muss ich dir vielleicht Honig reinmachen, damit du ihn ertragen kannst.
Nee, gar nicht.
Und dann habe ich ihn probiert und dachte so, oh, der schmeckt eigentlich ganz nice.
Aber jetzt, wo du sagst, schmecke ich halt auch den Fenchel viel mehr. Mhm. Weil ich hatte auch diese Mix, doch, hatte ich bestimmt auch schon mal. Ich habe halt beides separat immer mal daheim. Aber den Mix, also ich habe eher Fencheltee, glaube ich sogar.
Das war jetzt noch ein Relikt aus meinem letzten Tee-Adventskalender.
Ah, guck mal,
da hatte ich noch zwei Beutelchen, deswegen dachte ich, den teste mir jetzt einfach mal.
Ja, sehr
mal,
gut.
Ne?
Nee, das ist doch wunderbar.
Also, Auflösung, Kamille Fenchel.
Da sind wir dabei. Sehr schön.
Aber gut.
Ja, sehr gut. Also dann würde ich sagen, let's go im Thema. Vielleicht kann ich ja erstmal, also würde ich gern kurz erzählen, warum ich überhaupt in dem Thema die letzten Jahre so firm geworden bin. Wie gesagt, ich habe eigentlich...
wie du da so reingeschlittert bist, dass du jetzt so voll der Pro bist.
Ich habe eigentlich überhaupt, wie gesagt, gar keinen medizinischen Background, aber habe mich da einfach sehr viel mit befasst. Natürlich einerseits mit der biologischen Seite, also Stichwort, wie funktioniert überhaupt der Zyklus.
Ja.
Ich muss auch ehrlich gestehen, mir war... noch nicht mal bewusst, also es war eigentlich so ein bisschen der Aufhänger, wie ja so viele, auch gerade in unserer Generation, habe auch ich dann vor ein paar Jahren, mittlerweile ist es 5 Jahre her, die Pille abgesetzt, weil das war ja gerade zu der Zeit, da gab es, also ich muss auch sagen, ich habe mich damals so ein bisschen auch influenzen lassen, weil da war so diese Welle der Influencerinnen.
Wo alle die Pille abgesetzt haben.
Ich war zwar dann ein bisschen später, weil ich habe da echt Jahre drauf rumgedacht, also wirklich Jahre, also ich habe bestimmt 2, 3 Jahre mit mir gehadert, weil ich so eine Angst davor hatte. Also die Geschichte ist die, ich habe die bekommen mit 15, damals ursprünglich aus Gründen der extremen Schmerzen. Halt eben, wie so viele, wie gesagt, wir sind ja auch ganz offiziell diese sogenannte Generation Pille halt eben durch das Alter, weil wir in dieser Zeit groß wurden, wo einerseits die Pille ja so super neu war und so vermeintlich gesund, weil die Hormone, es ist nicht mehr so viel drin wie früher, es ist ja alles so toll überarbeitet, weil es die ja schon seit den 60ern gibt und deswegen wurde sie wie Smarties einfach auch Hinz und Kunz verschrieben. Ohne dass man da eigentlich mal groß drüber geredet hat, was macht die. Und ich wusste auch, bin ich echt ehrlich, bis jetzt hier vor ein paar Jahren, eigentlich bis ich sie fast abgesetzt habe, gar nicht so genau, wie die überhaupt funktioniert. Also mir war einfach schlicht und ergreifend nicht bewusst, dass man unter der Pille eben eigentlich keinen, also nicht nur eigentlich, sondern keinen Eisprung hat und dass das die Methode ist, wie halt eben eine Schwangerschaft vermieden wird. Und wie gesagt, zurück da zu der Story, also ich habe die dann da bekommen, habe sie dann eben fast oder ziemlich genau 15 Jahre zu der damaligen Zeit, also vor 5 Jahren, wo ich in dem Jahr wurde ich 30, habe ich tatsächlich dann gesagt, okay, jetzt nach 15 Jahren reicht es mir einfach. Und dann hat auch dieser Gedanke von, ich will einfach mal sehen, wer ich bin und was auch mein ganzer Hormonhaushalt macht, ohne Pille, ohne diesem, ich sag mal Schleier, der immer durch diese Hormone auch ein Stück weit auferlegt wird.
Du
also zumindest war es bei mir so.
Du hattest aber auch gesagt, du hattest Angst gehabt, sie abzusetzen. Wieso?
Genau.
Weil du Angst hattest vor den Schmerzen, weil du sie ja ursprünglich genommen hast, damit du die Schmerzen nicht so extrem hast. Oder hast du noch andere Ängste gehabt, dass jetzt, viele sagen ja auch immer, die Haut ist ein Problem. Und
das war bei mir vermeintlich erstmal zumindest von vornherein kein Problem, wobei das stimmt auch nicht ganz. Also ich hatte vor der Pille diese Problematik mit dem Rücken, mit dem Gesicht gar nicht. Ja. Aber halt, also deswegen, mir war eigentlich klar, okay, das mit dem Rücken wird wohl wieder kommen, so eine Akne auf dem Rücken und so. Aber die, das war ja gar nicht mein Hauptkonzern. Ich meine, meine Güte, das wäre dann halt so, das hätte ich auch oder habe ich auch in Kauf genommen. Bei mir war echt diese Thematik Angst wegen den Schmerzen, weil ich wirklich dachte, okay, wenn das nochmal so wird, dass gerade jetzt im Erwachsenenalter, wo du ja auch andere Verantwortlichkeiten hast, dass ich mich eben gefühlt nett, also ich meine, ich bin auch damals dann schon, ich hatte ja, bin ja auch nicht oft daheim geblieben, weil ich ja eben, wie erwähnt, eigentlich mehr oder weniger direkt, ich glaube im zweiten, dritten Zyklus habe ich direkt die Pille bekommen. Also ich habe damals eigentlich nur zwei reguläre Zyklen durchgemacht, halt eben unter Höllenschmerzen, habe die Pille bekommen, fast forward 15 Jahre und habe das nie geändert. Also ich habe in den 15 und ich habe auch...
Das auch nicht abgesetzt zwischendrin, nie, sondern ich, die wirklich durchgängig jeden Monat genommen.
Genau, ich habe immer diese was ich heute weiß, sinnlose Pillenpause von einer Woche gemacht, das schon. Und da war es, und selbst da war es für mich eigentlich nur auszuhalten mit Schmerztabletten. Und obwohl ja da auch die nicht vorhanden, also es ist ja keine richtige, die sogenannte Abbruchblutung war, zwar relativ schwach, aber trotzdem. Und heute weiß ich ja auch, dass auch das super sinnlos war. Also es hat keinen medizinischen Vorteil.
Überhaupt?
Die gibt es, kann ich dir sogar sagen. Habe ich gelernt, muss ich gerade kurz verweisen, Literatur, wen es interessiert, wirklich sau cooles Buch, auch sehr gut zum Einstieg geeignet. Periode ist politisch von Franka Frei. Die hat das sehr eingängig beschrieben. Es ist wegen dem Papst, wer hätte das gedacht? Es war damals so, ja, alleine das finde ich schon ein Riesenskandal, dass wir wieder wegen irgendeinem Mann diesen ganzen Bums so gemacht haben.
Da komme ich ja gar nicht klar.
Der hat mit, wie gesagt, das hat medizinisch hat es keinen Vorteil, diese Pillenpause zu machen, außer dass dem Körper kurzzeitig die Hormone entzogen werden, also und dann diese sogenannte Abbruchblutung eben zustande kommt. Es war damals aber so, also wo die Pille dann entwickelt wurde, dass es irgendwie hieß aus der gläubigen Community oder wie gesagt so vom, von der katholischen Kirche her, ja, aber das mit dieser Pille, also das, wir müssen irgendwie ein bisschen Natürlichkeit, in Anführungsstrichen, wollen wir ja beibehalten. Die Frau soll ja nicht ganz ohne Periode dann sein. Also man wusste das damals auch, genau. Man wusste das damals also schon, dass man das eigentlich wohl nicht braucht. Dann hieß es, naja, können wir es nicht irgendwie so machen, dass sie dann wenigstens ihre Tage noch kriegt, damit es vermeintlich natürlich, vielleicht dachte man ja auch wirklich, es hat irgendeinen Benefit damals, das will ich ja gar nicht behaupten.
Ich habe ja gedacht, das wäre so eine Ruhephase, dass der Körper mal eine Woche keine Hormone zugesetzt bekommt.
Das war, weil der Papst gesagt hat, das ist uns alles nix hier, das ist für uns zu unnatürlich und deswegen wurde das wohl dann so.
Ich kriege ja schon wieder den Föhn, dass ein Typ wieder entscheidet darf, was alle Frauen auf der ganzen Welt durchmachen.
Und ich meine, das Kapitel in ihrem Buch, ich nagelt mich nicht drauf fest, aber irgendwo schreibt, ich weiß nicht, ob das Kapitel
das
vielleicht nicht also heißt,
oder?
Das Kapitel heißt auch, wir bluten für den Papst, ja. Also heißt das Kapitel in ihrem Buch, also auch sehr, sehr also
zur Hölle, ey.
Beschreibend. Und, ja, und wie gesagt, ich habe damals immer, eine Freundin von mir hat damals das schon so gemacht, also einige schlaue FrauenärztInnen, die haben ja tatsächlich das schon so empfohlen. Also ich kannte ein paar Leute, die haben sie immer durchgenommen, auch
ich
wegen so Schmerzen.
Ich kannte das bei Frauen, die so Schmerzen hatten.
Oder
ich hatte auch eine Freundin, die hat so durchgenommen, da habe ich noch gesagt, ist das nicht gefährlich?
Genau,
hast du nicht so eine Überdosis und so. Die musste aber dann, glaube ich, jedes halbe Jahr hat sie dann einmal ihre Tage bekommen. Da sollte sie mal wirklich aussetzen im Moment.
Ja.
Ich glaube, die hat auch einen ganzen Monat dann die Pille nicht genommen, wenn sie keinen Partner hatte.
Okay.
Und ist dann wieder eingestiegen.
Wobei, das ist ja eigentlich, weiß das man war, ja auch heute, die kurzzeitig abzusetzen, wirklich für Wochen und dann wieder anzufangen, ist ja das Schlimmste, was man machen kann eigentlich.
Ja,
also rein für den Körper.
Die hat immer gelitten, wenn die ihre Tage hatte, wirklich.
Ja, aber das ist ja richtig.
Ich weiß nicht
auch
mehr genau, wie sie das dann gemacht hat, aber sie musste zumindest einmal ihre Tage dann auch mal bekommen.
Ja.
Tage in Anführungsstrichen.
Ist ja, genau.
Diese Abbruchblutung, richtig.
Und das ist ursprünglich der Grund, aber also total wild.
Ich hatte aber auch gar keinen Plan, wie das funktioniert. Ich habe die auch verschrieben bekommen und hatte gar keinen Plan.
Ja. Also für die Leute,
spannend,
die es nicht wissen, die Kurzfassung ist, wie gesagt, durch die Hormone, die in der Pille eben vorhanden sind, wird eben letztlich einfach der Eisprung, man kann glaube ich sagen, unterdrückt. Der findet einfach nicht statt und du machst dir natürlich die Gedanken, habe ich mir auch gemacht, du, ich wusste, jetzt habe ich hier 15 verdammte Jahre, es war zu der Zeit, wo ich 30 wurde, in dem Jahr in 2020, war das halt mein halbes Leben, den Bums auf gut Deutsch gesagt genommen und ich wusste ja gar nicht, was mit mir passiert.
Ist das, ist es richtig, dass das eigentlich im Prinzip so ist, dass man seinem Körper vorspielt, man sei schwanger?
Jein, also
so durch diese ganzen Hormonzusammensetzungen?
Ich glaube, was das deutlicher trifft, es spielt im Endeffekt dem Körper die, wie soll ich das sagen, ich glaube die zweite Zyklushälfte vor, also so als wäre der Eisprung schon passiert, nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich bin nicht mehr so im Thema, ich habe mich jetzt lange nicht mehr
dass das gar nicht erst ausgebildet wird,
also
kein Ei produziert wird.
Genau, man hat ja der Östrogen- und der Progesteronspiegel, der hält sich ist ja unter der Pille immer gleich, weil eigentlich ist es ja so, unter dem normalen oder regulären Zyklus ist ja quasi das Östrogen im ersten Teil des Zykluses höher, also vorm Eisprung. Dann geht das, soweit ich weiß, ein bisschen runter und nach dem Eisprung kommt das Progesteron. Und wenn eine Schwangerschaft stattfindet, wird ja das Progesteron auch gehalten. Oder ne, so. Also jedenfalls, wie gesagt, die genaue Biologie lasst ihr euch am besten nicht von mir erklären, sondern vielleicht echt von entweder bei Franka Frey, die beschreibt sehr gut, oder da könnt ihr auch echt mal googeln, da gibt es ja mittlerweile super viele, auch super gute CreatorInnen in dem Thema. Genau, die das da nochmal ein bisschen genauer sagen. Also die Grobfassung ist aber, der Eisprung wird letztlich einfach nicht, findet eben nicht statt so. Und das hat ja dann, kann ja zur Folge haben, auch das ist natürlich auch nicht bei jedem so, aber das war auch was, was ich bei mir auf jeden Fall gemerkt habe. Was so Libido-Geschichten anbelangt, ich dachte, bin ich auch wirklich ehrlich, über Jahre eigentlich, dass es das bei mir kaum gibt. Also ich habe wirklich sogar mal eine Zeit lang gedacht, ich sei asexuell. Also okay, das ist vielleicht auch gar nicht der ganz richtige Begriff, aber ich hätte einfach keine Libido. Yeah. Weil einfach unter der Pille, weil du ja eben keinen Eisprung hast, ist es ja logischerweise auch so, der Körper, auf gut Deutsch gesagt, hat keinen Bock auf nichts, weil er hat ja auch keinen Eisprung. Für was soll er irgendwas machen?
Für was soll er Bock haben?
Soll er irgendwelche sexuellen Aktivitäten machen, wenn er ja eh keinen Eisprung hat und eh nicht schwanger werden kann? Jetzt mal rein nur aus dieser Perspektive gesehen.
Genau.
Und das ist auch allein ein Punkt. Darüber habe ich mir zwar gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil das hatte ich über Jahre, natürlich über so lange Jahre einfach so angenommen, dass es bei mir so ist. Da habe ich mir null drüber Gedanken gemacht.
Du hast
gemacht.
Ja auch die Pille ja schon in der Jugend sehr früh genommen. Das heißt, dein Körper konnte das ja auch gar nicht erleben, bevor du schon in dieser Hormongeschichte drin
Ganz
warst.
Genau.
Das heißt, woher sollst du denn wissen, dass es eigentlich ohne Pille anders sein könnte?
Genau. Und das war auch tatsächlich so, dass ich da, also wie gesagt, ich habe wirklich, hätte nicht gedacht, dass das da so viel überhaupt damit zu tun hat. Ja, und dann kam es halt eben, dass ich dann über Jahre, wo ich mich echt drüber Gedanken gemacht habe, doch entschieden habe, jetzt, und es war tatsächlich, für mich war Corona so ein bisschen der Punkt, weil ich gesagt habe, wenn jetzt hier alles auseinanderfliegt, ist ja eh Corona. Es war auch genau,
zu Hause,
bin ich eh daheim,
es mit.
War auch gerade die Zeit, wo wir auch von der Schule her eben daheim waren, es kriegt gefühlt keiner mit, kriegt keiner mit, wie ich irgendwie aussehe.
Ich glaube, da haben es auch ganz, ganz viele gemacht, ne?
Ja, und da habe ich dann echt gesagt, okay, und das war im Nachhinein, also war für mich war das im Nachhinein positiv, einer der wenigen positiven Aspekte so von Corona, weil ich mich das dann getraut hatte. Ich hätte mich das, glaube ich, so im regulären Betrieb nicht getraut, bin aber dann bis heute mega froh, also immer noch auch wenn ich natürlich dadurch jetzt ein paar Probleme habe, die ich vorher nicht hatte, Stichwort Haut und so, und es hat sich dann leider eben nicht nur auf den Rücken verlagert, sondern auch ins Gesicht, aber das ist jetzt wieder am besser werden, naja, jedenfalls ist es trotzdem immer noch, trotz dessen auch allem, die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil ich einfach wirklich gemerkt habe, und ich hatte ja vermeintlich eigentlich keine Nebenwirkungen, ich war so einer von denen, gibt's ja auch ganz viele, die so vermeintlich keine Nebenwirkungen hatte. Ich dachte immer, ich vertrage die so mega gut, und heute weiß ich habe, das muss ich wirklich ganz klar mal so sagen, ich war zwar jetzt nicht, Gott sei Dank, nicht von denen betroffen, die jetzt irgendwie Depressionen dadurch hatten, weil auch das ist ja leider eine sehr gängige Nebenwirkung, aber ich habe schon Gefühlslagen, egal ob positiv oder negativ, bei weitem nicht so intensiv gefühlt. Muss ich wirklich so sagen. Ich habe einfach, das ist ja auch, das kennt ihr bestimmt auch aus Erzählungen, das beschreiben auch ganz viele genauso, diesen Schleier. Ich habe diesen mentalen Schleier vorm Auge. Wie gesagt, um Gottes Willen, will ich auch gar nicht mich an mir anmaßen. Ich hatte jetzt keine Depression oder so, also jetzt nicht mega krass ins Negative, aber halt auch nicht mega krass ins Positive. Und das hat sich bei mir total geändert seitdem.
Ich hatte bei mir aber auch nicht das Gefühl, dass ich so viele Nebenwirkungen gehabt habe. Ich habe auch, glaube ich, seitdem ich 14 war die Pille genommen, bis ich 28 war.
Also auch ähnlich
auch
lang.
Auch durch, ja. Und der einzige Grund, warum ich die tatsächlich abgesetzt habe oder überhaupt auf den Gedanken kam, sie absetzen zu wollen, war, dass ich eine Darmerkrankung bekommen habe.
Ja, stimmt, genau.
Und alles checken, also habe alles checken lassen. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich müsste ich die Hormone checken.
Ja.
Und dann sagte dann der Arzt, nehmen Sie die Pille? Ja, dann brauchen Sie auch die Hormone nicht checken lassen, bevor Sie das nicht abgesetzt haben. Und dann dachte ich so, oh stimmt, die macht ja alles irgendwie durcheinander. Vielleicht soll ich das mal absetzen. Auch da hatte ich Angst, aber nicht wegen den Schmerzen, sondern wegen meiner schlimmen Akne, weil ich hatte in der Jugend Akne.
Vorher. Ja, okay.
Genau.
Ja.
Und dachte so, oh, wenn das jetzt wiederkommt, weiß ich nicht. Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens, einfach weil ich habe die Pille abgesetzt. Und ich habe sofort, es hört sich doof an, aber dieses Gefühl gehabt, ah, so muss ich mich eigentlich fühlen.
Ah, ja, guck mal.
Sofort dieses Fremdgesteuerte weg. Ich habe dann gemerkt, dass ich doch krasse Stimmungsschwankungen mit der Pille auch zum Ende hin hatte. Ja. Die waren dann auch nicht mehr so extrem zumindest. Also ganz weg war es jetzt dann auch nicht, aber es wurde wesentlich besser. Mein Bauch hatte sich doch ein bisschen beruhigt, weil ich glaube auch die Pille an sich hatte schon auch den Darm sehr gereizt.
Ja, absolut.
Irgendwo.
Der muss ja, ich meine, es ist ja sogar so, kurze Zeit nur dazu, ist ja sogar so, dass irgendwie der ganz, ganz große Teil, was in der Pille enthalten ist, ich glaube, ist ein hoher Prozentsatz, ich will mich jetzt auf eine Zahl festlegen, sind ja wirklich nur so Zusatzbindestoffe, die erstmal alle vorher weggefiltert werden müssen.
Ja.
Das heißt, Darm, Niere, Leber ist durch die Pille auch natürlich ganz, ganz klar, weil das ist am Ende nämlich auch ein Medikament, was viele, glaube ich, auch immer vergessen.
Ja.
Es ist tatsächlich ein Medikament und dies ist ja dadurch auch total belastet.
Ja.
Also.
Genau, also und vor allen Dingen, es war auch schwierig, eine Pille für mich zu finden, die keine Milchbestandteile drin hatte
oder
Gluten. Und ich habe dann halt irgendwann darauf reagiert und musste dann auch ständig wechseln am Ende, bis ich dann halt auch irgendwie hängen geblieben bin bei einer. Und ich war halt sehr frustriert, als ich die abgesetzt habe und gemerkt habe, was das eigentlich mit mir gemacht hat. Zumindest die Sachen, die man gleich merkt, ne?
Ja, ja.
Dass ich gesagt habe, ey, ich wurde nicht richtig aufgeklärt, was für Nebenwirkungen es hat.
Absolut gar
es hat
nicht.
Mir keiner gesagt, dass das ein starkes Medikament ist, was so Einwirkungen auf den Körper hat. Weil klar, das wurde halt verschrieben wie Smarties, wie du schon sagtest. Und ich war da ein bisschen sauer, weil ich mit 14 natürlich keinerlei Ahnung und Erfahrung habe, was starke Medikamente mit meinem Körper anstellen können und hatte die Wahl auch gar nicht wirklich. Und mir wurde damals tatsächlich auch keine Alternative geboten.
Nee.
Mir wurde nicht gesagt, ich kann ja auch eine Spirale nehmen oder so. Und wenn ich dann auch später danach gefragt habe, hieß es, nee, das macht man bei jungen Mädels nicht.
Genau.
Und heutzutage habe ich das Gefühl, dass mehr und mehr eher Spiralen verschrieben werden, auch wenn es irgendwie Hormonspiralen gibt.
Ja, ich kann es jetzt aktuell,
glaube ich, auch kleinere, ne?
Genau, ich kann es jetzt aktuell nicht sagen, weil ich einfach mich bisher zu wenig mit so ganz jungen Leuten darüber unterhalten habe. Aber wer, falls jemand den Podcast hört, der, ich würde fast sagen, unter 20 ist, das würde mich am meisten interessieren, wie da das, also wie da die Aufklärung eben ist, weil man weiß, also es gibt mittlerweile auch Kupferspiralen, soweit ich weiß, in 5 oder sogar noch mehr verschiedenen Größen von so einer bestimmten Firma wohl. Und es ist auch die aufgeklärten Frauenarztpraxen, die sagen auch, das ist schon sehr lange kein Argument mehr, weil früher war das wohl tatsächlich so, weil einfach es gab irgendwie nur ein, zwei Größen. Und bei Gebärmüttern, wollte ich jetzt sagen, Gebärmüttern? Das ist die Mehrzahl von Gebärmutter?
Ja, doch, Gebärmütter.
Bei Gebärmüttern, die halt eben noch kein Kind bekommen haben, waren die wohl oft dann noch zu klein. Das mag ja alles sein, aber
ich
heute, glaub, also schon seit Jahren.
Aber auch damit zusammen, wenn du zum Beispiel auch noch keinen Geschlechtsverkehr hattest.
Das weiß
dass
ich jetzt
das
nicht.
Unten vielleicht noch nicht so leicht einzusetzen ist.
Das kann ich jetzt, das glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das damit zwingend was zu tun hatte. Aber jedenfalls ist es seit Jahren,
meine Güte, aber
seit Jahren ist es aber so, dass es diese Größen auf jeden Fall gibt. Und wie gesagt, die aufgeklärten Frauenarztpraxis sagen auch alle, das ist kein Argument mehr. Also man kann auch jungen Mädels in dem Moment oder jungen Menschen mit Uterus kann man das auch schon einsetzen, wenn sie es denn wollen. Auch das sehe ich teilweise wieder kritisch, weil einem, soweit ich das auch aus Erzählungen ja auch weiß, wieder vorher keinem sagt, wie schmerzhaft sowas unter Umständen sein kann.
Ja.
Vor allem das Einsetzen, du hast da ja auch Erfahrung
genau,
mit.
Genau, weil ich hatte eine Kupferspirale zuletzt eingesetzt. Dieses Einsetzen war Horror gefühlt. Mir wurde auch nicht gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, ein Schmerzmittel zu nehmen vorher.
Ja.
Ich habe das dann im Nachhinein, ich habe das dann erforscht, habe ich ein bisschen gegoogelt und so. Und dann hieß es, man müsste das bei der Frauenärztin ansprechen und das selbst in der Apotheke besorgen.
Das ist halt auch brutal eigentlich.
Ne? Und dann musst du das, glaube ich, 1-2 Stunden vorher nehmen, damit du da eine Wirkung hast.
Und das ist halt auch wieder was.
Und das tut halt Hölle weh. Also du merkst halt, die setzt dir das oben ein und dann sind die Flügel ja noch zusammengeklappt. Ja. Dann klappen die sich auseinander und dann muss sie nochmal dran ziehen, wie so ein Schirm, dass sich das einhakt.
Ich weiß auch nicht.
Und das machst du auch, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie während der Menstruation, wo ja eh alles schon schön wund ist und weh tut. Also da, das ist, tut halt so und so weh, wenn du noch Unterleibsschmerzen hast.
Oh Gott.
Und dann ballert dir jemand das Teil da rein und dann hast du halt einen Tag richtig so ein Wundheitsgefühl irgendwo, ne? Da ist halt ein Fremdkörper drin in schon eine Stelle, wo eh schon sehr arbeitet und vielleicht, ja, Wund will ich nicht sagen, aber.
Ja, aber arbeitet,
die ist,
klar,
die
arbeitet. Contracted ja,
richtig.
Das muss ja das Zeug rausbekommen.
Ja, genau. Also da passiert auf jeden Fall was. Und da setzt du halt nur einen Fremdkörper rein, der noch arbeitet, dagegen arbeitet. Und ich hatte Glück, dass die Schmerzen meiner Periode nicht ganz so stärker geworden sind, weil es heißt ja, dass das dann auch die Schmerzen sehr verstärken kann oder auch die Blutung an sich noch intensivieren kann. Da habe ich zum Glück nicht so das Problem gehabt.
Aber wer kommt denn überhaupt auf die Idee, wo wir bei den Schmerzen waren? Also ich meine, das ist wieder sowas, wer kommt auf die Idee? Wir haben heute in moderner Medizin, wir lassen uns irgendwie, was ja auch vollkommen legitim ist, für ein kleines Löchlein bohren im Zahn eine Spritze bekommen. Wer kommt auf die Idee, einem Menschen in einem inneren Organ ein, wie gesagt, Fremdkörper einzusetzen?
Der schon gerade wund ist, weil er vielleicht gerade arbeitet.
Also was einzusetzen, was durch eine Öffnung muss, die zum Teil ungefähr so groß ist wie ein Stecknadelkopf, nämlich der Muttermund. Meinetwegen ist er da ein bisschen offen, aber sei es mal dahingestellt. Wer kommt auf diese Idee, jemandem sowas ohne Betäubung einzusetzen? Das würde, und das ist auch übrigens nicht meine Meinung, was ich jetzt sage, sondern das ist faktisch so, da gibt es auch Studien dazu, dass auf diese Idee würde man, wenn du ein Mann wärst oder wenn der Mensch mit dem Uterus ein Mann wäre, man würde auf diese Idee nicht kommen. Da wäre es ganz klar, dass es dafür irgendwelche Betäubung, irgendwelche Schmerzmedikation wenn's oder was auch immer, genau, das wäre ganz klar, weil da habe ich auch eine interessante Studie zu gelesen, von wegen Schmerzen, auch mal abgesehen jetzt von Menstruationsschmerzen, sondern allgemein, dass Frauen in der Notaufnahme oder weiblich gelesene Menschen warten im Schnitt eine halbe Stunde länger auf Schmerzmedikation als Männer. Also ne, einfach, weil da sind wir wieder beim alten Thema, weil sie natürlich, das ist ja ganz klar, in ihren Schmerzen grundsätzlich nicht zu ernst genommen werden. Geschweige denn bei Periodenschmerzen ist ja sowieso so ein in Anführungsstrichen Frauenproblem. Und da sind wir eigentlich auch, vielleicht können wir mal zum Hauptthema, was eigentlich heute das Thema werden sollte, nämlich das Menstruationstabu. Wir haben jetzt viel über unsere Geschichten gesprochen, was wie wir dazu gestanden haben. Auch kleiner Disclaimer oder kleine Anmerkung vielleicht noch zu diesem Pillenthema. Wir haben jetzt lange über Pille gesprochen, so kamen wir irgendwie drauf. Ja. Wir wollen natürlich hier kein, um Gottes Willen, es kamen wir jetzt vielleicht so rüber, als würden wir Pillenbashing betreiben.
Nein, absolut
nicht. Auch hier gilt wieder die Devise, you do you, wenn das für euch oder ne, für wen das funktioniert, um Gottes Willen.
Die Art und Weise ist das Problem, dieses nicht aufgeklärt sein.
Genau, dass es auch noch andere Sachen
gibt. Vor allen Dingen die Tatsache, dass man ein Medikament verschrieben bekommt für lange Zeit.
Ja.
Und gar nicht weiß, wie es funktioniert.
Genau.
Man wird ja auch keine, was weiß ich, Ibuprofen oder Antibiotika verschreiben, ohne zu sagen, wie du es einnehmen sollst und wie es funktioniert.
Das heißt, wenn es für euch oder ne, für wen es funktioniert, um Gottes Willen. Es gibt immer Gründe, warum man es vielleicht doch nimmt und ich bin immer gern offen
auch
dafür.
Auch aus hormonellen Problemen oder PCOS, da gibt es ja auch viele, die das dann nehmen, die Pille, um Linderung zu erfahren oder was auch immer.
Ich bin immer gerne da aufklärungsbereit. Also wer mich fragt, der kriegt da gerne auch meinen Insight, den ich nun mal eben hab dazu. Alles gut, aber fühlt euch da nicht irgendwie, dass ihr, ne, dass es irgendwie von uns jetzt hier, es darf keiner mehr die Pille nehmen, auf gar keinen Fall. Das muss jeder für sich und das ist auch wieder ganz wichtig, dass es eben jeder
aber
für sich entscheidet.
Aber dieses Smarties-Verschreibende, nee,
das, davon bin ich
an
halt auch
alle
kein
flächendeckend.
Fan. Genau. Ja. Und wo man jetzt gerade, wie gesagt, mal zu kommen, was eigentlich heute so ein bisschen das Thema sein sollte, nämlich dieses Menstruationstabu, was ja immer noch in der Gesellschaft existiert. Und was auch, natürlich wird es besser. Ich habe das Gefühl, die Leute werden auch offener. Und da sehe ich eine positive Entwicklung bei jüngeren Leuten. Ich habe so das Gefühl, das kann natürlich auch daran liegen, dass die, also jetzt in dem Fall meine SchülerInnen wissen, dass ich da auch sehr zugänglich bin. Man, die jüngeren Leute oder die jüngeren Mädels sind da, habe ich so den Eindruck, wenigstens ein bisschen offener damit, weil sie auch wahrscheinlich das Gefühl haben, dass sie das auch sein können. Das ist, finde ich, positiv.
Ja.
Was natürlich immer noch ein Riesenthema ist, ist so, ich finde da diesen Clip von Caroline Kebekus aus einem Stand-Up-Programm oder ich weiß gar nicht, ob es aus ihrer Show oder aus dem Programm war, ganz gut, wo es noch, wo sie beschreibt, wie Frauen sich gegenseitig Produkte zustecken. So dieses hier, wir sind
die
besten
Drogendealer,
weil das immer alles so unter der Hand passiert, so, ne?
Ja.
Und ich fand, da gibt's übrigens auch einen guten Vergleich von Franka Frey, bin ich wieder beim Buch, Periode ist politisch von ihr. Die hat den Vergleich gebracht und das finde ich eigentlich mit am bezeichnendsten. Wenn Männer ihre Tage bekommen würden, dann wären auch die Begriffe nicht, oh, man hat seine Erdbeerwoche, sondern dann wäre das Wording eher so, wer hat den dicksten roten Ferrari in der Garage? Dann wäre das Wording so, die Menstruation ist so der Garage, so der Ferrari, der parkt eigentlich drei Wochen im Monat, parkt er in der Garage.
Ja.
Und in einer Woche im Monat wird er dann mal rausgelassen und dann wird's drum gehen, who has the heaviest flow.
Die werden dann stolz drauf.
Genau, dann wird's gefühlt Wettbluten geben, so von wegen, hier, wer hat heute die meisten Tampons gebraucht?
Da gibt's tatsächlich ein Lied. Da hat irgendeiner KI generiert,
glaube ich, ne?
Ein Lied gemacht, so ein Country-Song, wo so ein Countryman den
wurde
Song
das
singt. Hab ich dir das nicht geschickt?
Doch, du hast mir das, glaube ich, geschickt.
Von genau,
daher
von
ich
wegen,
das,
was wäre, wenn die Männer menstruieren würden, dann wären sie die Größten, dann würden sie das feiern einmal im Monat und was auch immer alles,
Und deswegen, um sich das mal begreiflich zu machen, finde ich, gibt es auch einen guten Vergleich, warum eigentlich das so lächerlich ist, dass man das eben so als schambehaftet ansieht, gerade auch dieses, und das auch dieses Menstruationsblut, das ist ja alles immer so eklig. Ich meine, jetzt immerhin
aber
so weit.
Aber es ist ja menschlich, es ist ja genauso wie, wenn man pinkeln geht oder kacken geht, ich sag's jetzt einfach mal so, das macht einfach jeder Mensch und in dem Fall jede Frau ist es natürlich.
Wobei ich gerne
zumindest,
den,
ja genau, Frau ist blöd als,
nee,
als Wording.
Ich würde jetzt gerne den Vergleich rausnehmen zu kacken, weil das ist tatsächlich was anderes. Weil man muss halt unterscheiden, gut deutsch gesagt ist halt eben Kot, ist das Abfallprodukt vom Körper, was einfach nur rausgeschmissen wird. Ja. Und Menstruationsblut ist natürlich in dem Moment, wo es den Körper verlässt, der Körper braucht es nicht mehr, aber aus einem ganz anderen Grund.
Das ist
weil nicht erschaffenes Leben eben rauskommt, blöd gesagt.
Genau.
Und das ist tatsächlich, finde ich, ein wichtiger Unterschied, es den man schon sehen sollte.
Das Abfallprodukt, sondern das ist eigentlich im Prinzip das,
das was extrem wertvolles tatsächlich.
Begleitprodukt, was eigentlich das, was halt abgestoßen wird, halt mit ausleitet und reinigt.
Richtig.
Und eigentlich
ist
es ja was Säuberndes.
Ja, schon auch.
Auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, es wäre nicht rot, sondern halt durchsichtig, das wäre super.
Ja, aber es ist halt einfach dieses, was ich noch sagen wollte bezüglich der, wir sind jetzt so weit, dass in den Werbungen zumindest zum Großteil, dass mit dieser bescheuerten blauen Flüssigkeit abgeschafft wurde.
Sondern, dass es rot ist.
Genau, und ich finde der beste Vergleich, woran man eigentlich sieht, wie lächerlich das ist, dass Menstruationsblut so schambehaftet ist, ist auch übrigens nicht von mir, bin ich wieder beim Buch, wie gesagt, da habe ich eigentlich ja auch so das meiste her, ist, dass wir sehen, so oft in irgendwelchen Hollywood-Filmen irgendwelche Helden, also meistens ja Helden, also meistens ja Männer, die blutverschmiert aus irgendeiner Schlacht kommen oder Actionfilm, wie auch immer. Und wenn die dann hier ihre Wunden am Kopf, an der Hand oder sonst wo haben, das ist immer total normal. Im Gegenteil, es ist sogar was Heldenhaftes, ne? Hier Blut, weil wegen seiner Schlacht. Aber wehe dem, du siehst, wie gesagt, bis hier vor ein paar Jahren noch Menstruationsblut, ach, was ist das auf einmal so eklig, ja? Wo ich mir so denke, allein der Vergleich muss man ja schon sehen, das Blut, was irgendein Held an sich hat, ist ja am Ende von einem körperlichen Auseinandersetzung, die wahrscheinlich nicht hätte sein müssen, ja, blöd gesagt jetzt mal, entstanden.
Ja.
Und Menstruationsblut ist unser aller Leben, jetzt mal dumm gesagt. Ja, also daher kommen wir alle. Und da merkt man ja allein schon darum, wie lächerlich das eigentlich ist, dass es so da tabu behaftet ist, weil es halt was komplett Wichtiges, sogar wesentlich wichtiger ist als Blut, was durch irgendeine Schlacht entsteht.
Kleiner Side-Fact. Tatsächlich ist alles, was an Flüssigkeiten in uns drin ist, Blut, aber anders zusammengesetzt. Der Speichel zum Beispiel ist Blut ohne rote Blutkörperchen, zum Beispiel, for example. Ist, oder genauso wie auch Ausfluss oder sowas. Oder was hat man noch? Tränenflüssigkeiten. Ja. Das besteht alles aus den Grundbausteinen, aus denen auch Blut gemacht ist. Nur wenn es blutrot ist, sind halt rote Blutkörperchen mit drin.
Ja, das ist ja auch interessant.
Und deswegen habe ich auch gesagt, so, es wäre mal schön, wenn die Menstruationsfarbe nicht rot wäre, sondern halt auch also durchsichtig. Weil das wird, glaube ich, viele Probleme mit Leakage
schon ein bisschen beheben.
Ja,
aber auch das, um Gottes Willen, da mache ich mich auch gar nicht frei davon.
Das, ich meine, dass man das als Jugendliche, wenn du es erstmal deine Tage bekommst, irgendwo mit Scham behaftet ist, weil du das vielleicht auch nicht kennst und denkst, oh mein Gott, was ist los, und musst erstmal da drauf klarkommen. Aber warum ist es so schambehaftet?
Aber das wird, weil es einem so beigebracht wird. Auch wieder, das ist immer wieder bei diesem gesellschaftlichen Ding.
Wenn es doch das Normalste von Welt wäre.
Und ich behaupte, also wir oder auch meine Familie, ich denke, wir sind schon immer irgendwie relativ offen. Und trotzdem war das so ein Thema, wo das bei mir dann eben anfing. Ich war ja da schon recht spät. Das war trotzdem so ein Thema, was einfach, das läuft immer unter der Hand. Also mit Männern redet man da ja schon mal gar nicht drüber. So, das ist ja schon mal das Credo Number One gefühlt.
Ja.
Und dann läuft es selbst unter Frauen. Es ist immer so ein Thema, was mehr oder weniger immer so ein bisschen unterm Radar läuft.
Ich frage mich auch, dich hat ja wahrscheinlich in Bezug Menstruation deine Mutter aufgeklärt, oder?
Ja, ja, klar.
Bei mir genauso.
Ja.
Da würde kein Vater der Welt auf die Idee kommen, da bei dem Gespräch dabei zu sein oder halt das mal anzusprechen.
Ja.
Weil es gibt doch bestimmt auch Kinder, die vielleicht keine Mama mehr haben und dann muss ja die Aufklärung doch irgendwie der Vater betreiben oder zumindest halt irgendwie die Großeltern oder wer auch immer. Und dann denke ich mir so, warum ist das, klar, eine Frau kennt den Körper besser.
Ja, logisch.
Als jetzt ein Mann vielleicht. Oder müssten wir sagen, eher männlich gelesene Person oder nicht, dass wir jetzt irgendjemanden ausschließen bezüglich der, ich bin jetzt ja die Beste mit Sprache. I'm sorry for that. Fühlt euch alle inkludiert. Aber ich meine jetzt halt, klar kennst du dich besser aus, weil du denselben Körpertyp hast. Aber das ist so ein Ding, da wollen Männer nichts mit zu tun haben.
Nee, genau.
Die kennen sich damit nicht aus, die wollen auch sich nicht damit auskennen, glaube ich.
Ich finde das an sich schon okay, dass jetzt, wenn wir gerade mal bei der Thematik bleiben, Töchter und Eltern oder junge Leute, ich finde es schon irgendwie okay, dass dich darüber in Anführungsstrichen einer aufklärt oder dir das erklärt oder bespricht, der auch das selber kennt. Weil es wäre auch irgendwie, finde ich, vielleicht ein bisschen anmaßend, wenn das ein Mann macht.
Nein.
Aber den wichtigeren Punkt finde ich, das Interessieren dafür.
Richtig.
Und auch, und da mache ich jetzt noch nicht mal den Vorwurf
dass
an Leute.
Normal wird dadurch
Ja, aber
auch.
Weil die Gesellschaft ja auch Männern immer erzählt, dass sie sich dafür erstens nicht interessieren müssen.
Ja.
Also das, ich habe das letztens erst wieder, habe ich auch ein kleines, die wussten es natürlich in dem Moment nicht, dass sie Teil von einem kleinen Social Experiment sind von mir und wissen es bis heute auch nicht. Aber ich habe auch schon länger her mit einer Gruppe zusammengesessen, da waren dabei drei Frauen und zwei Männer. Und ich habe bewusst so ein bisschen, weil es auch da irgendwie, es hat gerade gepasst, irgendwie das so ein bisschen angeschnitten, so dieses Thema. Da ging es auch so um Menstruation, speziell um bestimmte Produkte. Also in dem Fall war es um Menstruationstasse. Und ich konnte quasi einen Countdown danach stellen, bis die beiden Männer in der Runde entweder ein eigenes Gespräch anfangen, obwohl es eigentlich gerade ein Thema für alle war und ich auch bewusst die Männer angesprochen hatte. Also ich habe einfach gefragt, kennt ihr das denn? Schon mal was davon gehört oder so, ne? Klar, die Frauen kannten es alle, obwohl die das jetzt nicht selber grundsätzlich benutzt haben, aber sie haben natürlich davon gehört. Und bei den Männern habe ich das mal. Und der eine war sogar, dass er es kannte und der andere nett.
Aber war es denen unangenehm?
Ja,
auch
natürlich.
Das Thema
du hast es gemerkt.
Sich?
Und das ist ja mein Experiment. Ich wollte mal wissen, erstens wollte ich quasi rausfinden, ich meine, das ist jetzt eine Zielgruppe von irgendwie nur ein paar Leuten gewesen, aber sei jetzt mal dahingestellt.
Ja.
Ich wollte sehen, wie unangenehm ist es ihnen? Also was für ein Vibe strahlen sie aus? Ist es süß? Oh mein Gott, jetzt fängt die mit so einem Thema an. Und zweitens, und das war eigentlich noch das Wichtigere, wann fangen sie ein anderes Thema an? Untereinander, weil die saßen halt auch über Ex so zusammen, aber es war trotzdem eine Runde, es war auch ein wirklich ein Tisch mit wenigen Leuten. Ja, ich meine, letztlich ja nur mit irgendwie 6 Leuten, oder wie viel wir waren? Nee, 5. Was habe ich gesagt? 3 Frauen, 2 Männer, genau, 5 Leuten. Also eine kleine Runde. Das heißt, der erste Part war sogar, muss ich sagen, noch relativ positiv. Also sie haben halt einfach nur relativ neutral gesagt, ob sie es halt kennen und ne, kurz erzählt, ich kenne es weil oder ich habe noch nie davon gehört. Aber dann, wo es ein bisschen detaillierter wurde, wo ich da dann auch die anderen beiden berichtet haben, warum sie das denn in dem Fall nicht benutzen, was da so bisher ihre Angst davor vielleicht auch ist, spätestens da wurde es dann komisch. Ich habe natürlich dann davon berichtet, ich benutze es und habe auch die positiven Seiten erzählt. Da waren die raus, also da waren die, du hast es im Gesicht gesehen, so, ach du Scheiße, so und haben dann wirklich mit sich so direkt ein anderes Gespräch
angefangen.
Aber was ist
da das Problem? Ist es eine Scham?
Ja, es ist eine Scham.
Auch irgendwo, und warum ist es Scham? Weil ich denke mir so, sorry, wenn das jetzt platt klingt, aber die Männer, in Anführungsstrichen,
ich weiß genau, was du sagen
sind immer heroic mit, ey, ach so, ich hab Sex und bla und plupp, aber wenn es um die Details geht, die natürlichen Details, da ist auf einmal so, nee, interessiert mich nicht, bin ich schambehaftet.
Und wenn es um penetrativen Sex geht, finden sie ja auf einmal Vulven und Vaginas auch auf einmal nicht mehr eklig. Genau.
Ja, genau. Warum wird das so strukturiert? Ja. Warum ist das so, das ist eklig, das nicht?
Es ist einfach Prägung. Wie gesagt, das wird uns allen am Ende so beigebracht. Und ich bin da ja auch.
Sex unter der Sonne im Sonnenschein zwischen Januar und Februar ist okay und der Rest vom Jahr ist blöd, oder wie? Was ist das denn?
Also, letztlich kennen wir beide den Grund, warum es schambehaftet bin. Damit bin ich ja auch eingestiegen. Es wäre nicht schambehaftet, wenn es ein Männerthema wäre, ganz einfach.
Genau.
Und auch das ist wieder, sind wir wieder beim Thema
Meinung. Weil Frauen dann offener wären, trotzdem?
Sowieso.
Oder würden Frauen dann auch sagen, ist für uns unangenehm.
Nee, weil ja die Dynamik eine ganz andere ist. Es wäre eine andere Dynamik. Ja. Dadurch, dass es eine von Männer für Männer gemachte Welt, und zwar weltweit ist, ist es einfach, weil es ein vermeintliches Frauenthema ist, deswegen schambehaften. Wenn es umgekehrt wäre, wäre es nicht so. Weil wie gesagt, es ist ja eine von für Männer gemachte Welt. Und deswegen ist es einfach so.
Und ich glaube halt, wie wir ja gerade eben gesagt haben, die Mama klärt das Mädel auf. Der Mann, der Papa, der hält sich zurück.
Ja.
Das sorgt dann dafür, dass man so ein Gefühl hat, oh, das ist so ein Geheimthema,
richtig,
so ein unter uns Frauenthema.
Genau, richtig.
Und wenn das direkt offen kommuniziert werden würde, wenn auch der Papa ganz anders reagiert oder auch bei so Gesprächen mit dabei wäre und sagt, hier, das ist ganz normal, wir Jungs haben auch andere Themen, aber das ist, wir kommunizieren diese Themen einfach offen, dass zum Beispiel auch die Schwester weiß zum Beispiel, dass der Bruder auch andere Themen hat, die ihn betreffen.
Genau, richtig,
und das aber normal ist und offen ist und wie man auch dann vielleicht als anderes Geschlecht mit sowas umgeht, dass zum Beispiel der Sohn lernt, Menstruation ist kein Hahaha-Thema und auch kein, oh guck mal, dir ist was schief gegangen hier gerade, ich mach dich jetzt fertig oder ich lach dich aus dafür, genauso wie vielleicht die Tochter sich nicht drüber lustig macht, dass der Bruder einen feuchten Traum hat oder sowas.
Genau, richtig,
so Geschichtchen halt.
Und das wäre halt
offen kommuniziert.
Das ist halt wichtig eigentlich. Aber
Ich
meine, das ist natürlich auch, um Gottes Willen, es soll jeder mit den Menschen, egal ob Mann, Frau oder was auch immer, drüber reden, mit dem man sich wohlfühlt. Auch da wieder Side Note, um Gottes Willen, es ist, ist hier kein Anspruch auf, jeder redet mit jedem über alles, weil ich finde es auch besonders wichtig, also ich finde es auch tatsächlich wichtig, dass es so Spaces auch nur unter, ich sag jetzt mal, Menstruierenden gibt, weil natürlich das was anderes ist, wenn du dich damit mit jemandem drüber unterhältst, der das auch kennt.
Ja, genau.
Nichtsdestotrotz finde ich es, und ich habe jetzt nur mal zum irgendwo auch das Glück, dass ich jetzt schon mehrere Männer in meinem Leben habe, die da sehr offen sind und die das auch wirklich einfach auch mal interessiert, die dann auch aktiv dazu Fragen stellen. Und auch das erachte ich mittlerweile oder vor allem auch als sehr gewinnbringend, weil weshalb diese Education bezüglich männlich gelesenen Menschen so wichtig ist, ist, finde ich, vor allem dafür, wenn es eben um Verhütung geht.
Richtig.
Deswegen finde ich es so wichtig, dass halt auch Jungs schon früher einfach mal mitbekommen, was ist denn ein Zyklus? Das ist ja, ne, es ist am Ende hat unser ganzes Leben irgendwo dann erschaffen. Und weil, wenn sie das wissen, wie das funktioniert und da auch einen größeren Insight haben und das dann eben auch nicht so tabuisiert ist, dann interessieren sie sich, also das ist so mein Schluss daraus, dann interessieren sich Männer natürlich auch automatisch, in dem Fall dann Jungs, automatisch auch eher für Verhütung, weil auch das ist ja so ein absolutes, immer noch leider Frauenthema, und auch die Verantwortung wird ja auch immer noch extrem krass auf die Frauen übertragen, und auch da versteht mich nicht falsch, natürlich ist es wichtig, dass Frauen diese Verantwortung immer mittragen, weil sie, der Mensch mit dem Uterus ist nun mal der unter Umständen schwanger wird, Punkt. Das ist halt so, damit reden wir alle. Das ist
halt die Verantwortung einfach jemanden.
Aber man sollte die Verantwortung eben nie alleine haben, ist das Wichtige. Und ich muss schon ehrlich sagen, und da will ich jetzt überhaupt gar kein, das soll jetzt gar kein Vorwurf an meine Ex-Partner sein, aber ich hatte schon auch das Gefühl, weil ich die aber auch, ich habe ja dadurch, dass ich die Pille so früh genommen habe, war das tatsächlich auch einfach kein Thema.
Die haben sich keinen Gedanken gemacht,
weil
die geben einfach die Verantwortung ab.
Richtig.
Aber wie es geht, was schief.
Ja, und das ist ja, und
dann ist es auch dein alleiniges Problem am Ende wahrscheinlich.
Und
weil,
halt,
du hast ja verkackt.
Ja, ich meine, ich behaupte bei meinen Ex-Partner, zumindest beim Großteil, dass sie das so nie gesehen hätten.
Aber es ist schon so ein bisschen die Verantwortung
jemand
anders einfach übergeschoben.
Ja.
Da bin ich halt ultra lucky, dass ich einen Partner derzeit halt habe, der Interesse an sowas hat. Und nicht nur im Thema Verhütung, sondern auch wirklich, was Menstruation angeht, Frauen, Unterschied zwischen Frauenkörpern oder Männerkörpern und auch Psyche, der fragt unfassbar viel. Gut, mittlerweile weiß er auch viel mehr.
Ja.
Er fragt dich ja auch Sachen.
Ja,
wir reden ja auch zu dritt
absolut,
viel über so Themen. Aber der interessiert sich dafür, weil er das nicht kennt. Und er hatte da gar keine Berührungspunkte damit.
Keine Ängste meinst du, oder?
Berührungspunkte.
Ach so,
Punkte, das heißt, er hat im Prinzip, bis er mich kennengelernt hat, nie über so Sachen gesprochen.
Ja.
Auch nicht mit anderen Partnerinnen oder so, weil die auch meistens da auch, glaube ich, gar nicht so aufgemacht haben, das Thema. Aber halt auch von den Eltern her nicht.
Ja.
Ich meine, jeder hat ja, also er hat ja auch eine Mama gehabt, aber die hat ja nie darüber gesprochen, dass Frauenkörper vielleicht anders funktionieren als Männerkörper. Oder man kam einfach auf das Thema nicht. Kommt ja auch nicht. Ja, ich habe auch nicht mit meiner Mutti über Männer geredet, so in dem Umfang. Nee. Aber und er merkt dann erstmal, wie viel Lücken da zu füllen sind, was man so gar nicht weiß und gar nicht mitkriegt, weil man nie drüber redet, weil es ein Tabuthema ist irgendwo, was eigentlich schade ist. Und das finde ich aber schön, dass er das halt in Frage stellt und auch mit Verhütung auch sehr viel Eigeninitiative zeigt und sagt, hier, dir geht's ja auch nicht so gut, du musst das nicht alles machen, wir finden den Weg zusammen, wir sind da beide 50-50 drinne.
Genau.
Oder auch sagt, hier, du hast es die letzten 15, 20 Jahre gemacht, jetzt bin ich mal an der Reihe, ich guck mal, was ich machen kann, und das finde ich halt cool, so im Dialog zu sein.
Absolut, und ich finde es auch interessant, daran merkt man aber auch schon wieder, wie es gesellschaftlich aktuell eigentlich noch ist, dass du anfangs eingeleitet hast, du schätzt dich glücklich, jemanden zu haben, der. Ich finde das natürlich auch super, aber eigentlich sollte es sollte selbstverständlich sein.
Eigentlich
also es sollte einfach normal sein, ein Partner, in dem, wenn wir jetzt bei heterosexuellen Partnerschaften bleiben, als Frau einen Mann zu haben, der da ganz selbstverständlich mit im Boot ist, egal in welcher Hinsicht. Das sollte einfach keines mehr, ich bin froh, dass es sollte einfach normal sein. Und ich denke, wenn wir, wie gesagt, dabei bleiben, dass die Aufklärung vor allen Dingen bezüglich des Zykluses und Periode und so weiter höher ist, ist natürlich auch der Weg zu, okay, ne, wenn jetzt meine Freundin die Pille nimmt, passiert eben auch das und das. Will ich das denn überhaupt für meine Partnerin? Mal abgesehen davon, was sie selber will, was am Ende natürlich das Wichtigere auch ist, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube nämlich auch, bei meinen jetzt Ex-Partnern, wenn die zum Teil mehr Insight auch damals schon gehabt hätten, was das eigentlich mit mir macht, dann hätten, also mindestens einer fällt mir ein, der dann vielleicht schon gesagt hätte, boah, ich weiß, was da alles passiert, oh mein Gott, hier kommen, wir gucken mal nach was anderem. Auch schon von sich aus, weil der Mensch für mich in der Regel sehr viel Gutes wollte und deswegen. Also das sind alles so Sachen, wo ich mir so denke, und mal davon ganz abgesehen, dass es natürlich auch verhütungstechnisch wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen, es ist auch, macht auch einfach so einen großen Teil, und ich glaube, viele Frauen sind sich dessen auch gar nicht bewusst, was für ein großer Teil der Zyklus überhaupt mit in unserem Leben eigentlich, was das eigentlich für einen Stellenwert hat oder haben sollte.
Ja.
Weil, wenn man da jetzt recht tief im Thema drin ist, weiß man, dass der Zyklus alles beeinflusst. Und mit alles meine ich alles. Das beeinflusst natürlich offensichtlich die Gesundheit, also irgendwie, ne, wie gerade der State of Mind auch ist, die Psyche, es beeinflusst unser Essverhalten, es beeinflusst sogar unsere menschlichen Beziehungen. Ne? Man weiß, dass man jetzt als Beispiel unter dem Eisprung, also in der Zeit des Eisprungs, dass man da wesentlich, ich sage jetzt mal, aktiver sein kann. Man wirkt positiver auf andere Menschen. Man sollte beispielsweise jetzt auch, habe ich mal gelesen, Verhandlungen, also wenn jemand so in einem Job ist, wo er Gehaltsverhandlungen oder auch generell Verhandlungen über irgendwas, Verträge führt, das sollte man in dieser Zeit machen. Also
Ernährung,
man kann
auch, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hattest, aber Ernährung, es gibt ja auch zyklusspezifische Ernährung, wo du dann in bestimmten
Phasen
unterschiedliche Lebensmittel zunehmen sollst,
die beneficial in dieser Zeit sind.
Einmal das und zum anderen dein Körper unterschiedlich verdaut.
Und braucht und auch Nährstoffe.
Aber auch verdaut. Der kann dann zum Beispiel in bestimmten Zyklen, Hälften oder Teilen, kann er bestimmt schwere Lebensmittel nicht so gut verdauen. Deswegen soll es eher ein bisschen leichter sein. Ja. Genauso wie mit Sport. Ja. Dass du halt sagst, okay, wenn ich jetzt gerade am Menstruieren bin, gebe ich mir halt kein HIIT-Training zwei Stunden jeden Tag oder so, sondern gehe mal ein bisschen auf Yoga und entspanne. Spannung und so Sachen halt.
Und da ist so viel Wissen eigentlich dahinter. Richtig. Und um Gottes Willen, ich bin da überhaupt gar nicht am Ende der Fahnenstange. Ich bin wahrscheinlich tiefer drin wie viele Leute, aber weiß Gott.
Aber man kann da immer wieder Neues
so viel
entdecken
noch lernen
und lernen und so.
Das ist so krass, was es da eigentlich, und deswegen ist es halt auch so wichtig und deswegen umso wichtiger, dass es eben nicht so ein großes Tabu ist, weil die Frauenwelt, sag ich mal, oder die in dem Fall Menschen mit Uteruswelt, könnte sich das so so viel mehr zu Nutzen auch machen.
Uterania. Die Uteranier.
Oh mein Gott, ich glaube, wir haben einen Side-Titel für unseren Folgentitel gefunden. Die
sehr
Uteranier.
Gut.
Sehr, ja, das sehr gut. Sind wirklich Sachen, die müssten eigentlich in meinen Augen auch lehrbuchmäßig, auch in der Schule, müsste das noch so viel mehr Anklang finden. Ich weiß ja grob, ne, ich bin zwar keine Biolehrerin, aber ich weiß von Kollegen, Kolleginnen, grob, was der Menstruationszyklus, wie der besprochen wird in der, was weiß ich, siebten Klasse oder wann es ist, oder in der sechsten oder wann auch immer. Das ist einfach noch so viel zu wenig. Also es ist, wie gesagt, da ist ja so viel Wissen eigentlich dahinter.
Ja.
Das ist ja unfassbar. Also. Ja.
Und nochmal ein kleiner Disclaimer. Wenn ich jetzt irgendwie Frau gesagt habe, meine ich natürlich menstruierende Personen. Ich möchte niemanden ausschließen oder so aufgrund meiner schlechten, meine Deutschkenntnisse und meiner Sprache, die immer so, du bist da ein bisschen besser als ich, glaube ich.
Ja, aber auch nicht durchgängig.
Nein.
Also um Gottes Willen,
also
jeder,
bei uns
keiner
ist
da, glaube ich, perfekt.
All
auch,
is
aber,
love und wir wollen alle inkludieren,
die da überhaupt
richtig,
betroffen
genau,
sind.
Richtig, genau. Es ist keiner ausgegrenzt mit Absicht.
Ich würde fast sagen, am Ende vom Tag gibt es vielleicht doch noch eine zweite Folge über das Thema. Müssen
ich
wir mal gucken.
Auch.
Aber ich würde sagen, für den ersten Teil schließen wir jetzt hier erstmal.
Okay.
Ich
krass,
hoffe,
schon wieder rum,
ist
Mensch.
Schon wieder rum. Ich hoffe, dass ein paar Leute vielleicht was mitnehmen können. Stellt uns auch gerne Fragen. Aktuell noch gibt es ja keinen Instagram-Account.
Nee.
Vielleicht verweisen wir kurz auf unsere privaten Accounts und dann Insta wird aber noch kommen. Also mich findet ihr unter Theresa Koop. Koop mit COOP geschrieben und Theresa mit H bei Instagram.
Genau, und ich unter Jessica Parrish Music.
Genau, da
ich,
könnt ihr uns auch gerne was hinterlassen.
Genau.
Also dann, see you
dann,
next time. That's it.
Tschö
mit Ö.
Brabla Tea Time ohne Filter ist eine Produktion von Fock Music.
Executive Producer Jessica Parrish, Theresa Koop, Tobias Bartel.
Line Producer Tobi Ace Bartel, Redaktion Terry und Jess.
Und ein dickes Dankeschön an Harry Hasenflug für das Equipment.